Es ist der November 2010, als Markus Drexler eines Abends Besuch von der Polizei bekommt.
Der hat dann als erstes mal gemeint, ja, weißt eh, warum wir da sind. Ne? Erstens hat es mich gewundert, dass man mit dem gleich bei du ist. Und dann, diese Fragestellung war etwas komisch. Ja? Und dann sage ich, ja, wegen der Kinder wahrscheinlich. Ne? Und ich sage, ja, na, passt eh, ne? Dann weißt du es eh. Ja? War ich verwirrt. Ja? Halt, nein, ich soll zusammenpacken, was ich halt so brauche, und sie nehmen mich jetzt mit. Ne? Handschellen brauchen wir eh keine. Ne? Da war ich dann noch mehr verwirrt. Ja? Auf jeden Fall bin ich dann halt mitgefahren, und das war dann der Zeitpunkt, wo es dann angefangen hat, sich alles so zu entwickeln, als ob man einen Kafka-Roman liest. Ja? Nämlich so abstrus zu werden, dass ich mir dann manchmal gedacht habe, das ist alles nur ein Traum oder ein schlechter Film. Ja?
Es sollte noch einige Jahre dauern, bis Markus Drexler aus diesem Albtraum aufwacht. Markus Drexler hat mehr als 5 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. Den Großteil davon im Maßnahmenvollzug. Und unschuldig, wie er sagt. Eigentlich hat seine eigene Lebensgeschichte ganz harmonisch begonnen. Markus Drexler ist das jüngste von 5 Kindern, ein Nachzügler. Sein Vater ist Journalist, seine Mutter Hausfrau.
Und bin aufgewachsen im 4. Bezirk, habe dort Kindergarten, Volksschule und Gymnasium besucht. Also in der Nähe vom Mittersteig, der mich nachher noch einmal beschäftigen wird. Aber also die Kindheit und Jugend war eigentlich relativ harmonisch, ja, sagen wir mal so. Es hat da eigentlich keine gravierenden Probleme gegeben.
Computer faszinieren ihn. Mit 9 bekommt er den ersten PC, mit 17 bricht Drexler das Gymnasium ab, beginnt stattdessen eine Lehre und wird IT-Fachmann, Spezialist für die Hardware von Computern.
Ich war dann lange Zeit im Verkauf tätig, das hat mir auch viel Spaß gemacht, weil ich gern mit Menschen zu tun habe. Allerdings ist dann dazu gekommen, dass die Ladenöffnungszeiten immer mehr ausgedehnt worden sind. Die Bezahlung immer schlechter geworden ist, der Wert nicht so sehr gelegen ist darauf, dass man möglichst kompetente Verkäufer hat, sondern die verkaufen können. Ja. Und mir war es halt wichtig, dann den Kunden das Richtige zu verkaufen, nicht das, wo die höchste Spanne drauf ist oder nicht das, was weggehört. Ja. Und deswegen bin ich immer mehr weg vom Verkauf und bin dann zu einer Firma gekommen, da war ich dann im IT-Support in einer Firma tätig.
Ein Verkäufer, der sich mehr für Menschen interessiert als für Gewinnspannen. Er wird in einer Sonderanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher landen. Markus Drexler ist Mitte 30, hat einen guten Job, nette Kollegen, ein solides Leben, als seine Welt langsam beginnt zusammenzubrechen.
Ich habe bei einem Arbeitgeber, bei dem ich dann war, eine Frau kennengelernt. Wir haben uns öfter getroffen, wir waren uns gleich von vornherein sympathisch. Liebe auf den ersten Blick würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber trotzdem, also wir haben uns getroffen. Es ist immer dichter geworden, dass wir mehr unternehmen. Und eines Tages, also sie war auch öfters bei mir und ich aber nie bei ihr. Und das ist mir mit der Zeit irgendwie komisch vorgekommen, als ob ich da ausgeklammert wäre irgendwie aus ihrem Leben. Ja. Und dann hat sie einmal angerufen und gemeint, na, wir müssen reden. Ja. Und wir haben uns dann eben getroffen und waren Abendessen und da hat sie mir dann erzählt, dass sie 5 Kinder hat. Und das war aber relativ lange, nachdem wir uns kennengelernt haben. Deswegen war das für mich jetzt eigentlich gar nicht der Schock so groß, dass da jetzt 5 Kinder sind, wobei das sicher auch schon sehr viele veranlasst dazu, keine weiteren Treffen stattfinden zu lassen. Aber mich hat eigentlich da eher getroffen, dass sie so lange nicht gesagt hat. Da war eher so das Vertrauensproblem. Aber sie hat mir dann eben erklärt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, wann immer sie das jemandem sagt, dass dann der Kontakt relativ schnell abbricht. Ja.
Markus Drexler entscheidet sich dazu, den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. und lernt stattdessen nach und nach ihre Familie kennen.
So hat jeder seine Lebensgeschichte vorher und wer bin ich eigentlich, dass ich das jetzt verurteilen kann oder sagen kann, deswegen ist sie jetzt mir nicht mehr wichtig oder so. Deswegen haben wir uns halt weiter getroffen und dann bin ich eben auch eingeführt worden in die Familie rundherum und habe dabei eben auch kennengelernt die Großeltern, die Cousins, die waren alle relativ nah beieinander wohnend, also mehr oder weniger im selben Bau, Gemeindebau. Und ich habe alle kennengelernt, das war irgendwie alles sehr harmonisch. Das war eine eigene Clique sozusagen, ein eigener Gemeindebau-Universum. Die haben dort so Hoffeste veranstaltet und alles Mögliche, also war ein relativ guter Zusammenhalt untereinander. Und dann aber, irgendwann haben wir gesprochen auch darüber, was mit dem Vater der Kinder ist. Und sie hat dann gemeint, also der ist nicht da, also der kümmert sich nicht, der zahlt keine Alimente. Der ist abwesend und sie hat lange Zeit zugeschaut, unter Anführungszeichen, was da so passiert ist. Also er hat öfters mehr Alkohol getrunken, als verträglich war und mehr Geld bei Online-Glücksspiel ausgegeben, als in der Kasse war. Aber als er dann angefangen hat, auch gewalttätig zu werden, da hat sie dann die Reißleine gezogen sozusagen und hat ihm rausgehaut, wie man so schön sagt. Und das war dann der Punkt, ab dem er dann nicht mehr da war. Also auch nicht mehr den Kontakt gesucht hat zu irgendwem. Und ich dachte, okay, also das ist halt so. Und wir haben dann eben mehrere, viele Monate miteinander verbracht. Das war alles ganz gut. Wir sind aber nicht zusammengezogen, weil das auch praktisch kaum möglich war.
Beide Wohnungen sind damals zu klein. Der Zeitpunkt zum Zusammenziehen ist noch zu früh, so Drexler. Aber er verbringt vor allem die Wochenenden mit ihr und ihren Kindern, fährt gemeinsam Bowlen, ein leidenschaftliches Hobby seiner Freundin. Es ist der Sommer 2009, als das Leben von Markus Drexler die Richtung ändert.
Das war in Prater, da gibt es eine eigene Bowlinghalle. War damals ich mit ihr und zwei dieser fünf Kinder. Und es war sehr heiß, also wirklich sehr heiß. Und auch in der Halle heiß, trotz Klimaanlage. Und wir trinken dort gerade was und mir kommt vor, sie wird ruhiger. Sie redet weniger. Und dann irgendwie ist sie dann auch, als ob ihr schwindelig gewesen wäre. Dann habe ich sie gefragt, was los ist. Die meinten, sie ist komisch irgendwie und habe mir gedacht, Hitze, mehr trinken. Das ist immer wieder das Problem. Da habe ich gleich was zum Trinken geholt, aber es ist mit dem Trinken auch nicht besser geworden, sondern sie hat immer mehr eine Schieflage beim Sitzen in eine Richtung, also damals rechts, bekommen. Das ist sehr merkwürdig. Und ich war ja während dem Zivildienst beim Roten Kreuz und habe da auch einiges aufgeschnappt. Und habe dann schon die Vermutung gehabt, dass das jetzt nicht nur ein Kreislaufproblem ist. Und habe dann gleich angerufen, die Rettung, die war in Nullzeit da. Also die müssen irgendwo im Prater unterwegs gewesen sein. Ich war wirklich ein Notarzt auch mit dabei, der gleich festgestellt hat, oh, ein Schlaganfall. In der Sekunde funktioniert man aber einfach. Das ist jetzt gar nicht so der Schock, dass dann man irgendwie hysterisch wird oder so, sondern die haben sie eben sofort mit den Medikamenten versorgt und mitgenommen und mit Blaulicht ins AKH. Ich wollte eigentlich mit, ist aber nicht gegangen natürlich, weil die zwei Kinder da waren. Das heißt, ich habe dann die zwei Kinder geschnappt, bin zu den Großeltern gefahren, habe die dort abgeliefert und bin dann auch ins AKH nachgekommen. Und dort war dann die erste Ernüchterung sozusagen, dass sie in einen künstlichen Tiefschlaf, also in so ein Koma versetzt haben, damit nicht mehr passiert, so habe ich das verstanden jedenfalls. Und keiner hat aber irgendwas gewusst. Ja.
Drexlers Freundin ist 35 Jahre alt, als sie einen Schlaganfall bekommt. Wochenlang wird sie im Koma liegen.
Das ist wirklich schwer zu verkraften in der Situation. Also ich habe dann auch nicht gewusst, was man tun kann. Es hat doch dann Leute gegeben, die gesagt haben, er muss mit ihr reden, weil sie hört ja das trotzdem, auch wenn sie im Koma ist. Oder man kann sie damit sogar, weiß ich nicht, die Heilung beeinflussen. Ja. Andere haben gesagt, das ist komplett sinnlos, ja, sondern man muss warten, bis was weitergeht. Und es war auch nicht absehbar, wie lange das dauert. Ja. Also es war komplett offen, ja, und von der Sekunde mit, wir verbringen Zeit miteinander, alles ist dulli, ja, in so eine Situation zu kommen, war dann schon heftig. Naja, und ich war dann mehr oder weniger jeden Tag im Spital, in der Hoffnung, dass sich irgendwas tut. Ja, also man ist da ja, glaube ich, noch ungeduldiger als Angehöriger, als Patient, wenn man eben nicht im Koma liegt natürlich. Aber es ist halt nichts passiert in Wirklichkeit. Und die Ärzte haben zwar CT gemacht und alles Mögliche, aber sie haben jetzt nicht sagen können, wie sich das konkret auswirkt, dieser Schlaganfall, auf ihr Leben, wenn sie zurückkommt aus dem Koma. Das nächste, was dann passiert ist, dass der Vater der Kinder auf einmal da war. Also nicht da war im Spital, sondern da war, indem er einen Antrag gestellt hat auf die vorläufige Obsorge aller 5 Kinder. Das zum Erschrecken und Erstaunen aller, die Situation gekannt haben. Und vor allem ein paar Wochen vorher habe ich noch mit ihr gesprochen und sie hat mir unter irgendeinen anderen, ich weiß gar nicht, worum es da gegangen ist, hat sie mir erzählt, dass sie auf keinen Fall will, ja, dass der nur ansatzweise irgendein Sorgerecht bekommt oder Treffen oder was auch immer. Ja. Vor allem, weil er sich eben die ganze Zeit jetzt auch nicht gekümmert hat. Ja. Und weil sie auch weiß, zu was der fähig ist. Ja. Und mit dem im Hinterkopf denke ich mir dann, okay, also das ist jetzt die suboptimale Lösung, dass wenn sich der da das vorläufige Sorgerecht holt und sie dann vielleicht aus dem Koma kommt und man ihr sagen muss, dass die Kinder beim Vater sind. Ne. Also das, ja, ich wollte das auf jeden Fall nicht machen. Und habe deswegen die Großeltern unterstützt dabei, dass sie einen eigenen Sorgerechtsantrag durchbekommen vielleicht, dass die Kinder bei ihnen sind, weil das wäre denen auch 100-mal lieber gewesen damals. Vor allem, weil auch alles weitergegangen wäre wie vorher. Ja.
Es folgen Termine beim Jugendamt und beim Bezirksgericht. Die Justiz entscheidet zugunsten des leiblichen Vaters, erteilt eine vorläufige Obsorge. Der leibliche Vater zieht gemeinsam mit den 5 Kindern in die Wohnung seiner ehemaligen Partnerin.
Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, also irgendwas habe ich da falsch verstanden mit dem Kindeswohl, ja, dass wenn allein die Funktion oder die Ausübung, dass mein Vater ist, ja, schon reicht dazu, ja, okay, das ist dann vielleicht nicht so gut geregelt. Aber gut, und das Resultat daraus, das Praktische in der Umsetzung war dann, dass er eingezogen ist in die bestehende Wohnung zu den Kindern. Das war natürlich noch schlechter, weil dadurch... Also der hat ja nicht nur mit ihr kein gutes Verhältnis mehr gehabt am Ende, sondern mit niemandem in der ganzen Umgebung. Das heißt, der hat jetzt auch irgendwie versucht, immer wieder den Kontakt zu unterbinden zwischen den Kindern und den Großeltern, weil die alle böse sind und so weiter. Und deswegen war es schwierig. Abgezielt hat das Jugendamt in den diversesten Treffen immer wieder darauf, dass ja möglichst alle zusammenhelfen sollen, weil es sind ja 5 Kinder, da tut sich der arme Vater schwer, da sollten alle am selben Strang ziehen, ja, für die Kinder. Ja, also wenn man das so sieht, dann ist ja logisch, ja, hat es ja einen Sinn. Ja. Also es hat immer eine Zeit lang dann funktioniert, dann wieder nicht mehr, dann wieder, dann nicht mehr. Und ja, der Älteste war, glaube ich, damals 15 und der Jüngste 6 oder 7. Also so in der... Also alle zwischen Volksschule und Gymnasium, Unterstufe, vielleicht schon, ja. Was dann als nächstes passiert ist, ist, dass sie zwar aus dem Koma gekommen ist, aber der Zustand derartig schlecht war, wobei man auch am Anfang gehofft hat natürlich, dass das jetzt von dem Zustand aus sich bessert, ja, und dass das die Ausgangslage ist. Und sie hat da also überhaupt nicht reden können, praktisch nichts selbstständig bewegen, geschweige denn hat sie irgendjemanden erkannt oder so. Ja, also da hat wirklich das Gedächtnis massive Aussetzer gehabt. Und das ist zwar dann besser geworden, sie ist dann relativ schnell zum Weißen Hof gekommen. Das ist so ein Reha-Zentrum für eben nach Schlaganfall. Die trainieren dann, machen das super. Die trainieren alles Mögliche, dass Bewegungen wieder funktionieren und so weiter. Aber nach dem Aufenthalt, das war glaube ich ein Monat, war dann der Level erreicht, über den es nicht mehr geht. Ja. Und das hat halt dazu geführt, dass sie eben auch da sich schwer getan hat, überhaupt die Kinder auseinanderzuhalten oder sich Namen zu merken. Und das war natürlich auch bedrückend für die Kinder. Ja. Die haben zwar dann uns bemüht, dass wir da irgendwie psychologische Hilfe auch bekommen. Das hat halt er auch immer wieder unterbunden. Aber es hat irgendwie dann weiterhin so funktioniert, dass ich eigentlich mit den Kindern dann rausgefahren, also es ist dann übersiedelt vom AKH, weil es ja dann kein Dauerpatient mehr war, in ein Pflegeheim in Niederösterreich, wo sie eigentlich gut versorgt wird, aber es ist keine Besserung zu erwarten. Also es war absehbar, dass sie ein Pflegefall bleibt.
Für Markus Drexler könnte die Geschichte eigentlich hier nun enden.
Einer der Momente, die Wendepunkte waren, wie es dann klar war, dass sie ein Pflegefall bleibt. Da habe ich mir damals auch gedacht, ich kann jetzt zwei Sachen machen. Ja. Entweder das war's, ja, und ich gehe halt meine Wege wieder. Ja. Das war aber irgendwie nicht machbar. Ja. Also das habe ich nicht übers Herz gebracht, ja, dass ich die alle da jetzt einfach so zurücklasse und sage, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ja. Und das ist nicht gegangen. Und das hätte dann aber viel verhindert natürlich, ja, in meinem weiteren Lebensweg. Aber das war ja damals für mich auch nicht absehbar. Ja.
Die zweite Möglichkeit, er könnte bleiben, weiter Kontakt halten zu den Eltern und den Kindern. Markus Drexler entscheidet sich fürs Bleiben.
Naja, auf jeden Fall habe ich halt immer wieder gehört, was da schiefläuft von den Großeltern, von den Lehrern, die mich angerufen dann haben, was los ist, warum die Kinder solche schlechten Leistungen jetzt haben auf einmal. Weil ich da damals, wie wir eben zusammen waren, auch eingetragen war, sozusagen als Person zum Kontaktieren, falls irgendwas ist. Ja, also insgesamt erschütternde Zustände, die sich immer wieder gesteigert haben. Und irgendwann, nachdem ich dann, glaube ich, schon 70 Mal beim Jugendamt war und mit denen geredet habe, ich unterstelle denen ja auch nicht einmal, dass sie irgendwas Böses tun dort. Ja. Aber ich glaube, es fehlt einfach am Personal und an Möglichkeiten beim Jugendamt, dass sie dann in solchen Fällen wirklich genauer kontrollieren und hinschauen. Weil natürlich, wenn ein Kind irgendeinen blauen Fleck hat von irgendwas, ja, kann es natürlich sein, dass von der Schaukel gefallen ist oder gegen einen Türstock gelaufen ist oder irgendwas anderes. Ja, aber es kann noch mehr sein. Ja, und deswegen, ich habe das halt versucht, immer wieder auch untermauert durch von der Lehrer die Aussagen und so weiter, von den Großeltern, was die so mitkriegen, zu deponieren. Das hat immer dazu geführt, dass dann runde Tische eingeführt worden sind, wo alle zusammenkommen, wo er dann versichert hat, dass er ein Anti-Gewalt-Training macht, weil er weiß ja, es ist schwierig und es ist aber so schwierig mit den 5 Kindern. Ja. Naja, und das ist dann so eine Zeit lang gegangen, ich habe das immer mitbekommen und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Ja. Also die ganze Zeit passieren laufend Dinge, die nicht passieren sollen, ja, und keiner tut was.
Immer wieder informiert Markus Drexler das Jugendamt, doch die Obsorge bleibt beim Vater. So wird Markus Drexler schließlich selbst aktiv.
Und dann war es eben an einem Nachmittag, dass mich eines der Kinder angerufen hat und mir gesagt hat, oder ganz fertig war, weil jetzt dem jüngsten Kind der Fernseher nachgeschossen worden ist vom Vater, weil irgendeine Schularbeit nicht gemacht worden ist oder irgendein Grund. Und das war aber eben nicht so ein Flachbildfernseher, sondern halt noch ein wirklicher Fernseher. Und der jetzt am Rückenschmerzen hat und alles Mögliche. Ja. Also jetzt reicht es endgültig, ja, und habe dann dem Kind, mit dem ich telefoniert habe, gesagt, also mir reicht es jetzt, da war ich halt wirklich aufgebracht. Ja. Und ich gehe am nächsten Tag zur Polizei, weil mit dem Jugendamt, das funktioniert eh nicht. Ja.
Es ist ein Abend im November 2010, als das Leben von Markus Drexler Richtung Abgrund steuert. Markus Drexler will am nächsten Morgen zur Polizei gehen, doch die kommt ihm zuvor.
Ich habe alles inzwischen einmal zusammengesammelt an Beweisen, die ich halt gehabt habe, von allen Berichten und so weiter und so fort. Und während ich dann gerade so am Sortieren bin, läutet das Telefon, also mit anonymer Nummer, ja, und ich heb ab und eine Dame sagt zu mir, ja, Polizeistation XY, weiß jetzt gar nicht mehr welche, wo ich gerade bin. Ja. Thema, aha, das ist aber interessant, das geht schnell, ja. Ich will am nächsten Tag zur Polizei gehen und schon ruft sie an. Ja. Und habe mir gedacht, okay, das ist, da hat wahrscheinlich irgendwer jetzt den Schritt gemacht, den ich für den nächsten Tag eigentlich vorgehabt hätte und hat den schon angezeigt und die wollen mit mir sprechen als Zeuge oder als irgendwas, ne. Und verwirrt hat mich halt die Frage, wo ich gerade bin, ja, weil das kann denen eigentlich wurscht sein. Ne? Aber ich habe gesagt, nein, ich bin zu Hause und Ding und ich komme auch jetzt vorbei, wenn es notwendig ist, ne? Weil dann, wenn sie mich brauchen für irgendwas, dann gern. Nein, das passt schon und am nächsten Tag soll ich halt kommen. Ja. Okay, und schlicht halt weiter meine Zettel und auf einmal läutet es an der Tür und nicht nur läuten, sondern mit riesen Bumm, ja, haben alle da scheinbar gleichzeitig angeklopft. Und ich denke, was ist jetzt los? Ne? Und mache halt auf und dann sind Polizisten draußen vor der Tür, in Zivil, also nicht uniformiert, und zeigen mir halt ihren Ausweis. Und ich habe mir gedacht, okay, ist nett, dass sie herkommen auch, aber das hätte ich mir gar nicht erwartet. Und die kommen halt rein und dann war irgendwie klar, die Rollenaufteilung, die haben dieses Good Cop, Bad Cop scheinbar in Vollendung gespielt, weil die Frau war die Gute, ja, und er der Böse, weil der dann als erstes mal gemeint, ja, weißt du eh, warum wir da sind. Ne?
Markus Drexler ist verwirrt, viel mehr noch, als der Polizist von Handschellen spricht. Erst nach und nach erfährt er, worum es eigentlich geht. Drexler kommt in Untersuchungshaft in die Justizanstalt Josefstadt.
Also mir ist dann vorgeworfen worden, dass ich zwei dieser fünf Kinder sexuell missbraucht hätte, indem ich sie, während sie geschlafen hätten, angegriffen hätte. Und ich bei der ersten Einvernahme denke mir, okay, ja, also das ist lächerlich, ja, das ist offensichtlichst, ja, dass der mich da jetzt anschwärzt, damit er mich aus dem Weg kriegt, ja, und erklärt das dem Polizisten dort, der dafür kein Verständnis gehabt hat, sondern nur gemeint hat, ich soll eh wissen, warum ich da bin. Und der hat dann halt das aufgenommen. Und mein Punkt damals war, na gut, also das erste Mal, wenn sie die Kinder einvernehmen werden dazu, wird sich das aufklären. Ja. Und diese Hoffnung, dass sich das alles kurzfristig erledigt, hat sich dann hingezogen über fast ein Jahr, während das ganze Verfahren dann gedauert hat, immer mit den Episoden dazwischen, wo Punkte waren, wo ich mir gedacht habe, aber jetzt muss es ans Licht kommen, sozusagen, dass das ein Blödsinn ist.
Die Kinder seien sehr spät befragt worden, sagt Markus Drexler, in einer sogenannten kontradiktorischen Vernehmung. Zum Schutz der Opfer oder Zeugen werden diese getrennt vom Beschuldigten von einem Psychologen befragt. Über den Richter hat der Beschuldigte die Möglichkeit, auch selbst Fragen zu stellen.
Ich habe auch damals einen Anwalt gehabt, wo ich gedacht habe, das ist gut, ja, das habe ich auch dazugelernt, dass es Spezialisten gibt für jedes Gebiet. Ja. Und wir haben da fast keine Fragen gestellt, weil ich habe nicht einmal gewusst, was das jetzt ist. Ja. Mein Anwalt war irgendwie auch nicht ratlos, aber hat das scheinbar ignoriert, ja, weil er sich gedacht hat, passt eh schon. Und da sieht man dann bei den Befragungen, dass der Psychologe fragt zum Beispiel, na und war das so und so? Ja, und der, ja, dann stehen dann drei Buchstaben im Protokoll, MHM, ja, und das heißt ja, ja, also zustimmend, ja. Und keine konkreten Aussagen. Und mein Problem hat damit angefangen, dass es nicht geheißen hat, das war am Tag X zu der Zeit und dem Anlass, sondern allgemein. Das ist in diesem Zeitraum irgendwann passiert, offenbar mehrfach. Ja. Und ich war dann in der Lage, dass ich beweisen musste sozusagen, dass ich es nicht war. Ja. Also eine Umdrehung vom Konzept der Beweiswürdigung und der Beweislast. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Ja. Also ich habe natürlich nicht beweisen können, dass ich zu keinen dieser Tagen nicht dort war. Ja. Ich habe natürlich versucht, in allen Aussagen alles zu finden, was ein Blödsinn ist, ja, was ja gar nicht so passiert ist und so weiter. Ja. Aber am Ende hat es dann dazu geführt, dass die Staatsanwältin dann gemeint hat, ja, Herr Drexler, also wenn Sie es nicht bald gestehen, ja, dann stimmt ja mit Ihnen was nicht. Ne? Also dann müssen wir einen Gutachter bestellen. Ne? So, und ich denke mir noch positiv damals, ja, super, ein Gutachter, der wird das herausfinden. Ich habe gedacht, das ist ein Ignatathon oder irgendein ein Mensch, der dann die Wahrheit erforschen will. Ja. Deswegen haben sie einen Gutachter bestellt. Das war relativ unaufregend. Der hat mich halt dann alle möglichen Sachen gefragt. Ich habe versucht, ihm das alles so gut wie möglich zu erklären. Ist mir auch teilweise geglückt, es hat dann nichts gebracht, weil das Resultat vom Gutachten war dann, naja, also wenn das Gericht herausfindet, dass ich das gemacht habe, dann bin ich geistig abnorm, weil dann habe ich das ja alles verdrängt oder keine Ahnung was alles. Und wenn nicht, dann passt alles, also dann bin ich normal. Ja.
Weil Markus Drexler darauf beharrt, unschuldig zu sein, wird er verdächtigt, unzurechnungsfähig zu sein. 11 Monate lang sitzt er in einer Zelle mit 7 anderen in Untersuchungshaft im Grauen Haus der Justizanstalt Josefstadt. Es ist das größte Gefängnis Österreichs mitten im 8. Wiener Gemeindebezirk. Dann folgt die Hauptverhandlung.
Und da habe ich mir gedacht, also das ist jetzt der Punkt, wo sicher rauskommt. Ich habe Zeugen laden lassen ohne Ende, die alle natürlich nicht bestätigen konnten, dass ich nie zu diesen Zeitpunkten dort, es ist nicht möglich gewesen wäre. Aber dass es eben so abstrus wäre, ja, dass es nicht passen kann. Ne? Aber es ist dann auch anders gekommen. Also ich war dann nach Monaten U-Haft auch schon mit den Nerven am Ende und bin dann in den Gerichtssaal reingekommen und das Erste, was ich gesehen habe, war dann der Richter, der reingekommen ist. Und von dem Moment an war mir klar, das ist erledigt. Ja? Das ist komplett wurscht, was ich da jetzt sage, mach du oder nicht. Ja? Der hat mich schon verurteilt. Ich bin praktisch nicht zu Wort gekommen. Ja. Jedes Mal, wenn ich einen Satz angefangen habe, hat er ihn für mich beendet. Der Anwalt war staffage, ja, also der ist dort gesessen und hat mehr oder weniger nichts gemacht. Ja. Die Staatsanwältin, die war jetzt auch nicht besonders auffällig. Und am Ende ist dann, also der erste Teil war dann eigentlich nur die Personalien und alle möglichen Sachen verlesen und, ein paar Pause. Und dann kommt der Anwalt zu mir und sagt, naja, also er hat jetzt mit dem Richter geredet, ja, wenn ich jetzt gestehe, dann können wir es noch runterkriegen sozusagen auf 3,5 Jahre plus Maßnahmenvollzug, sonst wären es 4,5. Ja.
Was der Maßnahmenvollzug ist, weiß Drexler zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Offiziell ist der Maßnahmenvollzug eine mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahme. Eingeführt wurde der Maßnahmenvollzug in Österreich im Jahr 1975. Eigentlich mit einem guten Ziel, Therapie statt Strafe für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Im Gesetzestext ist von geistiger oder seelischer Abartigkeit die Rede, unterteilt in zurechnungsfähig und unzurechnungsfähig. Der Maßnahmenvollzug soll die Gesellschaft vor sogenannten geistig abnormen Rechtsbrechern schützen und den straffällig gewordenen gleichzeitig helfen. Was Markus Drexler damals auch noch nicht weiß, Menschen im Maßnahmenvollzug können unbegrenzt festgehalten werden, über die Strafe hinaus. Und es ist eine Form, die bereits seit langem kritisiert wird. Die Kritik reicht von unmenschlichen Haftbedingungen über fehlende Therapieangebote bis hin zu einer schlechten Qualität der Gutachten und einer unverhältnismäßig langen Haftdauer. Zurück in den Gerichtssaal und zu jenem Moment im Leben von Markus Drexler, als er aufgibt, sich weiter unschuldig zu nennen.
Es hat nichts funktioniert, was ich gemacht habe in der letzten Zeit und ich werde jetzt nicht auch noch mein eigenes Grab noch tiefer schaufeln, ja, dass ich dann ein Jahr länger drin bin, sondern dann soll es halt so sein. Wenn alle glauben, ich war das, ja, dann. Es war aber nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, vielleicht war ich es wirklich. Ja. Und also so weit haben sie es nicht geschafft, aber nah dran auf jeden Fall. Und bin dann halt wieder zurück und der Richter sagt, na, haben Sie mit Ihrem Anwalt gesprochen? Ne? Sag ich, ja. Ja, und was ist jetzt? Sage ich, ja, dann gebe ich es zu. Ja. Und zack, ab dem Zeitpunkt war alles ganz easy, der Richter viel besser drauf. Ja, ja, die Zeugen können wir alle wieder heimschicken, die brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr. Ja, und die Verhandlung ist mehr oder weniger 10 Minuten später fertig gewesen. Ja. Ich zurück in U-Haft und habe dann erst mit der Zeit realisiert, was der Maßnahmenvollzug ist. Ja. Und dass das eigentlich komplett wurscht gewesen wäre, ob ich jetzt 3,5, 4,5, 5,5 oder 2,5 Jahre bekommen hätte. Ja. Weil mit dem Maßnahmenvollzug ist man sowieso so lang in einer Anstalt, bis ein Gutachter feststellt, dass man nicht mehr gefährlich ist und ein Gericht das auch dann umsetzt, also eine bedingte Entlassung macht dazu.
Dreieinhalb Jahre plus Maßnahme lautet das Urteil des Richters. Mehr als 5 Jahre wird Markus Drexler insgesamt sitzen. Im Oktober 2011 wird Drexler von der Justizanstalt Josefstadt in die Justizanstalt Mittersteig gebracht, offiziell genannt Sonderanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.
Als ich dorthin gekommen bin und die Leute dort gesehen habe, also dort war wirklich eine kollektive Depression. Also keiner hat irgendwas Sinnvolles gemacht, ja. Also manche haben zwar eine Arbeit gehabt in der Anstalt, dass sie in der Küche waren oder in der Reinigung oder irgendwo, ja. Aber ansonsten waren alle aussichtslos vom, es gibt kein Ende. Ja. Also keiner hat gewusst, wann er heimgeht natürlich. Alle waren sehr bedrückt wegen dieser Situation und manche haben halt die Zeit schlafend oder vor dem Fernseher liegend verbracht. Eine der ersten Veranstaltungen, die dort stattfinden, ist eine sogenannte Basisgruppe. Da kommt jeder hin und da gibt es einen Psychologen und einen Sozialarbeiter und die dann wem anderen noch und die erklären dann die Abläufe. Ja. Und da war dann der Punkt erreicht, wo ich mir dann wirklich klar war, dass das, was da passiert, irgendwie eigenartig ist, weil ich dann gefragt habe, ja, wie ich da jetzt, wann ich da wieder rauskomme. Ne? Und der Sozialarbeiter hat dann gemeint, ja, wenn ihre Gefährlichkeit abgebaut ist. Ne? Und dann habe ich gemeint, ja, und wie baue ich die ab konkret jetzt? Ne? Hat dann der gemeint, das muss ich selber rausfinden. Ja. Der hat gesagt, okay, ja, also jetzt wird es überhaupt konfus. Und ab dem Zeitpunkt, und das war etwas, womit ich mich halt nicht überall beliebt gemacht habe, auch ab dem Zeitpunkt habe ich alles hinterfragt. Ja, und wenn man dann mit warum bei vielen Sachen, die dort passieren, kommt, macht man sich A, keine Freunde und B, wird es dann schwierig, die zu begründen auch. Ja. Ich habe halt dann, wie ich mich dann mit der Situation abgefunden habe, und das muss man irgendwann, ne? Da habe ich mir gedacht, es gibt 2 Möglichkeiten, wie ich da die Zeit verbringe. Ich bin auch liegend vor dem Fernseher und hoffe, dass ich dann irgendwann entlassen werde. Oder ich versuche halt mein Möglichstes weiterhin dagegen anzukämpfen, dass das eben falsch ist, warum ich da bin, und dass ich irgendwas Sinnvolles aus der Zeit wenigstens mache. Also wenn man schon am Boden liegt, ja, dann kann man, was soll dann noch kommen jetzt? Ja? Also, es gibt nichts Schlimmeres als den Maßnahmenvollzug in Österreich an Strafe, ja? Wobei es ja keine Strafe ist, sondern natürlich eine vorbeugende Maßnahme, juristisch gesehen. Aber das hat mich eher motiviert. Ja? Und dann habe ich versucht, halt hinter die Kulissen zu blicken und versucht herauszufinden, was muss ich jetzt tun, um da entlassen zu werden wieder.
Markus Drexler macht im Gefängnis die Studienberechtigungsprüfung nach und beginnt Rechtswissenschaften zu studieren.
Das war alles auch verbunden mit viel Aufwand, viel Mühsal gegenüber der Anstaltsleitung, bis das alles einmal genehmigt war und.
Auch innerhalb der Justizanstalt Mittersteig versucht sich Markus Drexler zu engagieren, wo es nur geht, arbeitet in der Bibliothek mit und gestaltet das Gefängnismagazin namens Blickpunkte neu.
Wir haben es massiv umgestaltet, also ich und 3 andere Kollegen noch, weil davor war das mehr so ein Informationsblatt, ja. Kochrezepte, Sudoku, sowas in der Art. Und ich habe dann versucht, das Ganze zu professionalisieren, habe im Interview Partner von draußen eingeladen, das hat auch alles dann irgendwie funktioniert. Nicht zuletzt, weil es dort einen sehr engagierten Justizwachkommandanten gegeben hat, der dieses Projekt auch betraut hat, weil ohne den wäre das sowieso nicht möglich gewesen. Ja.
Gleichzeitig absolviert er das hausinterne Therapierad, beginnend mit Gruppentherapie, gefolgt vom Workshop in der Empathiegruppe und später der Einzeltherapie.
Und da war das nächste Problem natürlich, dass man sich weder den Therapeuten aussuchen kann, noch dass das irgendeinen geschützten Rahmen gehabt hätte. Ja. Das heißt, wenn ich dann bei dieser Therapie erzählt hätte, was wirklich los ist, ja, in der Hoffnung, dass es ein Therapiegeheimnis gibt oder was auch immer, ne, das hätte nicht funktioniert. Ja. Deswegen habe ich halt immer dabei bleiben müssen, dass das alles so passiert ist, wie es war. Was ich dann machen musste, ist natürlich, dass ich den Akt auswendig lerne sozusagen, was ich gemacht haben soll, weil ich habe es jetzt ja auch gestanden. Ne? Und jetzt muss ich ja therapiert werden dazu.
Es vergehen Jahre im Gefängnis, ohne Aussicht darauf, hier so bald wieder rauszukommen. Nicht die Erde hat dich verschluckt, so lautet der Titel eines Liedes von Peter Gabriel, das Drexler im Gefängnis oft und gerne hört.
2x2 von Wand zu Wand, Klappen vor den Fenstern, du tastest mit der Hand. Feucht der Boden, klamm das Lager, sie treiben dich zum Wahnsinn ohne Nächte und Tage. Sie füttern dich mit Dreck, sie füttern dich mit Lügen, wollen dich brechen, den Mut besiegen. Nichts kannst du tun, endlos jeder Tag. Dein Kopf fiebert ständig, dein Körper wird schwach. Bleib stark! Bleib stark! Bleib stark!
Der Gabriel singt von endlosen Tagen, vom Zusammenbrechen und von Freiheit. Eines Tages beginnt das Leben von Markus Drexler abermals seine Richtung zu ändern. Diesmal in Richtung Freiheit.
Lass dich nicht zerstören, bewahr deinen Willen.
Ich arbeite in der Bibliothek und es kommt mich die Justizwache holen und sagen, ich muss da mitkommen, halt zu ihm, dann irgendwer ist da für mich. Ja. Und kommt dorthin und ist derselbe Polizist, der mich damals, also der Bad Cop von damals, der zu mir als erstes gesagt hat, weißt du, warum ich da bin. Ne? Und ich dachte, also jetzt bin ich bald wirklich im falschen Film, jetzt habe ich schon Déjà-vu. Ja, also sage ich, ich war es so wie damals nicht, aber ich vermute stark einmal, es ist irgendwas passiert. Der hat das auch schon teilweise lustig gefunden, scheinbar. Auf jeden Fall, der meint, nein, also jetzt ist mehr oder weniger herausgekommen, dass auch zwei andere Kinder noch betroffen sind von meinen Untaten und dass er deswegen jetzt meine Aussage halt aufnimmt. Ich habe das selber gesagt wie damals, dass ich das nicht war und dass es ein Blödsinn ist. Was ich dann auch in der Zwischenzeit erfahren habe, ist, dass es eine Entschädigung gegeben hat vom Staat, der an meiner Stelle den Opfern vom ersten Mal, ich glaube 12.000 Euro zuerkannt hat an Schmerzensgeld, Therapiekosten und. Und da hat es dann angefangen mit zu dämmern irgendwie, dass das natürlich für den positiv war, ja, weil das ist natürlich nicht an die Kinder direkt gegangen, sondern an den Erziehungsberechtigten, der ja er war. Und jetzt ist schon das Geld wieder aus gewesen und da hat sie gesagt, passt, haben die nächsten zwei halt auch was. Ne?
Es kommt abermals zu einer Verhandlung.
Gut, also ich sitze dort und bin eigentlich wieder am Anfangspunkt angelangt. Und denke mir aber, diesmal geht das so nicht. Ja, also jetzt kenne ich mich aus, habe ich gedacht, und jetzt nicht. Ja. Habe dann eine Anwältin, die sehr engagiert war, kennengelernt, die das dann übernommen hat auch. Ich war dann auch viel aktiver beteiligt an diesen kontradiktorischen Einvernahmen und so weiter, diese ganzen Ermittlungsverfahren, die dann vorher sind. Dann die Staatsanwältin sagt zu mir diesmal dann, naja, also das ist sehr merkwürdig, dieser Verdacht jetzt auf einmal. Ne? Und wenn es nicht schon deswegen verurteilt worden wären, dann hätten wir das eingestellt. Ja? Das ist beruhigend. Ne? Also, die Staatsanwaltschaft selber würde es einstellen, ja? Aber weil ich halt schon drin bin und verurteilt bin, machen wir es halt. Ne? Irgendwie so. Aber dann habe ich halt gemerkt, was es für einen Unterschied machen kann, wenn dieselben Gesetze, alle Voraussetzungen immer gleich sind, nur unterschiedliche Leute agieren. Weil diesmal habe ich dann gehabt einen jungen Richter, der sehr engagiert war, wirklich herauszufinden, was da passiert ist. Dann eine Anwältin, die super motiviert war. Und ich habe mich besser ausgekannt natürlich. Und was gleich geblieben ist, ist aber die Staatsanwältin, die auch da wieder nicht viel beigetragen hat zu der ganzen Thematik, aber die Opferanwältin wollte schon wieder ansetzen, was für ein Monster ich bin beim zweiten Verfahren dann. Und hat aber meine Anwältin sofort relativiert, ja, weil die dann gleich eingebracht hat, was in der Zwischenzeit herausgekommen ist, nämlich dass die Kinder vom ersten Mal, die Opfer, seitdem einmal eine Therapiestunde hatten und seitdem keinen Bedarf haben, irgendwie eine Therapie zu besuchen, dass irgendwie die Vorwürfe, die jetzt gekommen sind, auch nicht von den Kindern direkt gekommen sind, sondern über den Vater wieder, dieselbe Schiene und so weiter und so fort. Also viele Anhaltspunkte hat es gegeben, warum das Ganze jetzt nicht so glaubwürdig ist.
Bestätigt wird das zusätzlich durch ein Glaubwürdigkeitsgutachten, das Drexlers Anwältin veranlasst. In der Anschuldigung ist die Rede von einem bestimmten Tag, an dem Markus Drexler mit den Kindern unterwegs war und unter anderem angeblich den Baustellenholzturm am Hauptbahnhof in Wien besucht hat.
Und ich war super, jetzt habe ich zwar einen konkreten Tag, an dem das passiert sein soll, aber ich war mit denen nie auf diesem Holzturm und ich habe auch keinen Zugang gehabt mehr natürlich zu meinem Kalender von vor damals, ja, und halt nicht nachschauen können, was ich an dem Tag gemacht habe. Aber zu Hilfe gekommen ist mir in dem Fall der Richter. Der hat nämlich recherchiert und herausgefunden, dass das unmöglich sein kann, weil dieser Holzturm zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht gestanden ist. Und damit war die ganze Geschichte nicht nur mehr halbwegs unglaubwürdig, sondern total unglaubwürdig, ja, weil gar nichts mehr zusammengepasst hat und ich dann da freigesprochen worden bin. Ja. Das war natürlich eine Erleichterung, weil ich habe mir schon ausgemalt, wenn das jetzt noch was dazukommt, ja, dann kann ich mich gleich dort eingraben, irgendwo im Maßnahmenvollzug und komme eh nie wieder raus. Ja. Ja, dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen, dass die Justiz draufgekommen ist, dass ich doch nicht so gefährlich bin, wie ich sein sollte. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Staatsanwaltschaft an sich dann von sich aus ein Wiederaufnahmeverfahren macht vom ersten Verfahren, wenn offensichtlich da irgendwas nicht stimmt. War nicht so, habe ich dann auch festgestellt, dass man das selber machen muss. Aber ich bin dann entgegen allen Gepflogenheiten in praktisch Nullzeit vom Mittelsteig nach Floridsdorf verlegt worden.
Markus Drexler kommt in die Freigängerabteilung und darf tagsüber raus, wird aus dem Maßnahmenvollzug und der Sonderanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher in Mittelsteig entlassen. Nach 11 Monaten Untersuchungshaft und 4 Jahren und 7 Monaten Maßnahmenvollzug. Heute kämpft Markus Drexler um eine Wiederaufnahme seines ersten Verfahrens und er setzt sich auch für andere Insassen im Maßnahmenvollzug ein, engagiert sich für ihre Rechte. 2016, noch im Maßnahmenvollzug, gründet er den Verein SIM, Selbst- und Interessensvertretung Maßnahmenvollzug.
Nachdem ich aber während der Zeit so viele Geschichten gehört habe, Lebensgeschichten von den Leuten dort, erfahren habe selber, wie das ist dort. Ja. Das kann nicht sein, da muss einmal irgendwer was dagegen vorbringen, beziehungsweise allein schon einmal der Öffentlichkeit klar machen, dass es das gibt. Ja. Weil das weiß ja auch so gut wie keiner. Ja. Jeder liest, der kommt dann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, meistens bei irgendwelchen dramatischen Fällen. Ja. Dass aber jemand wegen einer gefährlichen Drohung oder anderer minder schwerer Delikte auch dort landen kann und teilweise über 30 Jahre dann dort sitzt, ja, ist kaum bekannt. Ja.
Mittlerweile ist der Verein SIM auf rund 60 ehrenamtliche Mitarbeiter herangewachsen. Betreut werden derzeit rund 250 untergebrachte und 15 bereits entlassene Menschen. Durch seine eigene Geschichte bemerkt Drexler eines: Es braucht den Druck von außen, damit sich drinnen etwas bewegt und damit Menschen nicht unverhältnismäßig lange oder gar unschuldig angehalten werden.
Das war auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich gründe dann diese Organisation, weil ich gemerkt habe, solange niemand hinschaut und solange niemand nachfragt, warum ist das so, ja, passiert alles wie immer. Und jetzt erlebe ich das halt so, wenn immer ein Untergebrachter von irgendwo ein Problem hat und wir irgendwas machen können, dann reicht es manchmal schon, auch wenn wir nur nachfragen bei der Anstalt. Warum ist das eigentlich so, dass der dieses Problem hat? Ja? Dass wir dann zwar wieder Antwort bekommen natürlich, oder er eine Antwort bekommt, aber interessanterweise dann 3 Wochen später das Problem nicht mehr da ist. Ja? Dass er zum Beispiel von A nach B will, also von einer Anstalt in die andere, weil er dort seine Angehörigen hat, oder das weiß ich nicht, dass die medizinische Behandlung nicht optimal ist oder irgendwelche Beschwerden gegenüber irgendwas, also da gibt es ja alles Mögliche. Ja? Und was wir halt auch vor allem aber machen, ist, dass wir Leute, die nichts mit dem Maßnahmenvollzug zu tun haben, nämlich ehrenamtliche Mitarbeiter, die wir über eine Internetplattform finden, die ins Gefängnis gehen dann und natürlich zuerst Bilder im Kopf haben, wie das sein könnte. Ja. Manche sind halt da, glauben, das ist Hannibal Lecter und Co., ja, das sind komplett Verrückte dort und da muss man aufpassen, dass man denen nicht gleich zum Frühstück gegessen wird. Aber alle haben nachher ein anderes Bild, ja, natürlich. Und es funktioniert gut, weil die, die drinnen sind und keinen Kontakt mehr nach außen haben, weil eben keiner mehr besuchen kommt, ja, haben so zumindest eine Verbindung nach draußen noch. Und die fehlt aber in vielen Fällen. Ja.
Viele der Insassen erleben, dass sie ihre sozialen Kontakte draußen verlieren. Familie und Freunde wenden sich ab. Laut Justizministerium sitzen derzeit exakt 1.009 Menschen in Österreich im Maßnahmenvollzug. Fast 4-mal so viele wie im Jahr 1990. Schon seit längerem wird über eine Reform des Maßnahmenvollzugs diskutiert. Bereits 2015 hat der damalige Justizminister Wolfgang Brandstätter von einer Expertenkommission Reformen erarbeiten lassen. In diesem Expertenbericht ist auch eines zu lesen. 4 von 5 Menschen im Maßnahmenvollzug sind fälschlich dort eingewiesen. Im besten Fall, heißt es. Markus Drexler bezweifelt generell die Wirkung des Maßnahmenvollzugs.
Also meiner persönlichen Meinung nach gehört das ganze System abgeschafft, weil es komplett sinnlos ist in Wirklichkeit, weil die, die psychisch krank sind, also die wirklich eine Krankheit haben, gehören nicht in ein Gefängnis. Die können in der Psychiatrie, in ein Krankenhaus, in irgendwas anderes, auf jeden Fall nicht in ein Gefängnis. Damit sind alle überfordert natürlich, weil das nie die Qualität haben kann von einer Psychiatrie oder von einem Landeskrankenhaus. Und es sind ja schon viele, weil es keinen Platz gibt, nicht mehr in Gefängnissen, sondern in diesen Sonderabteilungen. Ja. Aber trotzdem ist natürlich das, wenn jemand krank ist, auch kein Zustand, dass man dem sagt, du kommst, man weiß nicht, wann du rauskommst. Ja. Also einer meiner Professoren hat einmal gemeint, das wäre so, wie wenn man psychisch kranke Leute auch noch psychisch foltert. Ja. Dass da nichts Gescheites dabei rauskommt, ist klar. Und die, die zurechnungsfähig waren und eben keine Schizophrenie oder wirkliche Geisteskrankheit haben, sondern irgendwelche Persönlichkeitsstörungen, die können intensiv behandelt und betreut, aber nicht unter dem Zwangskontext, weil das aus meiner Sicht nicht funktioniert. Eine Therapie muss freiwillig sein. Ja? Wenn jemand nicht einsieht, dass er eine Therapie braucht, dann kann der 1.000 Stunden verbringen mit dem Therapeuten, es wird nichts bringen. Ja? Also da fehlt es an allen Ecken und Enden mit der Logik auch bei diesem ganzen System. Es fehlt an qualifizierten Gutachtern, die gibt es nach wie vor nicht. Die werden zu schlecht bezahlt, was immer wieder ins Treffen geführt wird. Aber in Wirklichkeit ist auch die Qualität grottenschlecht und man muss sich halt überlegen, ob das wirklich machbar ist für Psychiater, dass sie zukünftiges Verhalten vorhersagen können. Wenn man sich das, und ich habe das halt beobachtet über die Jahre, die Lebensgeschichten der Menschen, die dort reinkommen. Ja, das sind im Normalfall eben nicht die Akademiker, Kinder und die, weiß ich nicht, also ich war da drin auch ein Sonderfall irgendwie, weil die meisten entweder keinen Hauptschulabschluss gehabt haben, eine Heimgeschichte vorher gehabt haben, oder bei Pflegeeltern waren. Meistens ist die ganze Zeit schon irgendwas schiefgerannt. Ja. Und das führt dann nach und nach oder psychisch krank. Ja. Also die kommen in die Psychiatrie rein, raus, rein, raus, rein, raus. Die werden nie gescheit behandelt in Wirklichkeit, weil die Zeit so knapp ist und weil sie nicht so lange behandelt werden können gegen ihren Willen. Und dann kommen sie raus und irgendwas passiert. Ja. Meistens irgendwas wie eine gefährliche Drohung. Ja. Oder der fühlt sich verfolgt von, weiß ich nicht, der Mafia oder von einem Geheimdienst und bringt deswegen jemand um, ja, weil er in dem Moment wirklich glaubt, dass das so ist. Ja. Dann ist die Frage aber, was macht man mit diesen Menschen oder wie kommt es dazu? Ja. Also einerseits, diese Erkrankungen sind noch viel zu wenig erforscht natürlich, dass man jetzt weiß, wie kommt es überhaupt zu einer paranoiden Schizophrenie. Da weiß man wenig, außer dass Männer mehr betroffen sind als Frauen. Die Auswirkungen aber im Prinzip dieselben sind. Man kann es zwar gut behandeln, wenn man es weiß, aber meistens ist es ja dann schon irgendwas passiert. Ja. Also es ist ja dann immer schon einen Anlass gegeben, warum jemand dann eben so auffällig wird überhaupt. Und bei vielen anderen müsste man aber viel früher ansetzen, nämlich in der Kindheit und Jugend. Ja.
Auch Justizminister Josef Moser hat bereits angekündigt, den Maßnahmenvollzug modernisieren zu wollen. Markus Drexler hofft darauf, dass sich bald schon etwas ändert. Er ist guter Dinge, dass jetzt zu Ostern, wie vom Justizminister angekündigt, endlich ein Reformvorschlag in die Begutachtung kommt. Fast 3 Jahre ist es mittlerweile her, seit Markus Drexler wieder in Freiheit lebt. Was war für ihn in der Zeit der Gefangenschaft besonders schwer auszuhalten?
Ich reise gern und ich bin gern Herr meiner selbst und meiner Umgebung, irgendwie, dass ich machen kann, im Rahmen der Gesetze natürlich, was ich will. Ja. Und das hat die ganze Zeit natürlich gefehlt. Also für mich war eigentlich der Horror dieses Fremdbestimmtsein im Gefängnis, ja. Abhängig von irgendwelchen Psychologen, Sozialarbeitern, Justizwachebeamten, die manche machen ihre Arbeit gut, ja. Aber es sind halt viele dabei, die sind, weiß ich nicht, deprimiert, fehl am Platz oder was auch immer. Und dann dauert alles ewig und das ist überhaupt nicht mein Stil. Ja. Und das war eigentlich das, was mich dann am meisten geärgert hat immer.
Aber grundsätzlich sei er ein Mensch, der sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Der Probleme lieber angeht, als sich allzu viele Sorgen darüber zu machen.
Also ich bin ja generell kein Mensch, der sich große Sorgen macht. Also es gibt ja Menschen, die machen sich immer viele Sorgen über irgendwas, ja, was dann eintreten könnte. Ich denke mir immer, das ist unnötig. Ja. Also sich Sorgen zu machen ist irgendwie für mich, wie, weiß ich nicht, wenn man eine Mathematikaufgabe lösen will, indem man Kaugummi kaut. Ja. Das ist nicht das passende Mittel, um mit einem Problem fertig zu werden. Ja. Und noch dazu, sich Sorgen zu machen über etwas, was noch nicht eingetreten ist, was eintreten könnte, ja, bringt aus meiner Sicht auch nichts. Ja. Weil wenn es eintritt, dann kann ich mir Sorgen machen, wie ich es lösen kann, das Problem, oder wie ich dem Herr werden kann.
Wenige Monate nach seiner Haftentlassung im Jahr 2016 lernt Markus Drexler eine Frau kennen und verliebt sich.
Wir haben uns kennengelernt über Familie, also über 3 Ecken, sagen wir mal so. Und dann irgendwie war das sehr schnell, dass wir festgestellt haben, das ist es. Ja, also da passt irgendwie alles.
Nach dem 2. Treffen erzählt er ihr von seiner Lebensgeschichte und der Zeit im Gefängnis.
Er hat überhaupt nichts gewusst vorher von mir. Und also ich habe mir überhaupt beim Rauskommen aus dem Gefängnis gedacht, wie gehe ich jetzt damit um? Das habe ich mir schon vorhin gedacht natürlich. Aber einerseits war mir eben wichtig, da diese Organisation zu gründen und dass man da was ändert. Und dann war mir aber klar, das geht nicht, dass ich dann einerseits jetzt ein Geheimnis mache um mich, ja, und das öffentlich mache. Ja, das passt nicht zusammen. Ja. Und ich habe auch gemerkt, egal welche Gruppe das jetzt ist, solange es die Flüchtlinge sind, die Homosexuellen, die geistig Abnormen, dann ist das eine Schublade, in die man kommt, ja, oder die Sexualstraftäter, und keinen interessiert mehr dann die wirkliche Lebensgeschichte dahinter. Ja. Und ich dachte, okay, dann muss es halt in jeder dieser Dinge geben Leute, die ein Gesicht haben, und es muss um konkrete Menschen gehen, ja, und nicht um Schubladen. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn, dann gehe ich damit aktiv und offensiv an die Öffentlichkeit, jeden, der es will, ja, so wie Sie zum Beispiel, erzähle ich es. Ja, aber ich mache das jetzt nicht zu meinem Lebensinhalt, dass ich meine Geschichte verbreite. Ja, die ist mir eigentlich in diesem ganzen Kontext, nachdem ich gesehen habe, wie viele Geschichten, die noch viel ärger sind als meine, da passieren, eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber also wenn es die richtige ist, ja, dann wird das passen, dann wird es verstehen, ja, und dann wird das da sein. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich erzähle es hier und wenn es dann geht und nicht mehr kommt, dann war es eh nicht die richtige. Ja.
Heute sind die beiden verlobt. Markus Drexler sitzt im Büro seines Vereins SIM. An der Wand, gleich neben seinem Schreibtisch, hängt ein Lebkuchenherz. Auf seinem linken Ringfinger trägt er einen Silberring.
Noch Verlobung, bald Ehe, weil wir am 15.05. heiraten werden. Wir sind gerade auf der Suche nach einer passenden Lokalität noch. Und haben wir eh schon gefunden, wahrscheinlich.
Mit seiner Vergangenheit im Maßnahmenvollzug hadert Markus Drexler nicht. Aber wie sieht es mit dem Vater der 5 Kinder aus, der ihn laut Drexler damals angeschwärzt und damit ins Gefängnis gebracht hat? Was ihm 5,5 Jahre seines Lebens gekostet hat? Ärgert er sich über ihn?
Nein, ich gebe diesem Menschen oder dem, was er getan hat, einfach nicht den Raum in meinem Leben. Ja? Weil das führt auch zu nichts, finde ich. Ja? Also natürlich könnte ich mir jetzt überlegen, wie könnte ich mich rächen oder besonders böse sein auf den, weil ich denke mir, solche negative Einstellungen bringen wieder negative Einstellungen hervor. Ja. Also je mehr man Negatives tut irgendwie oder negativ drauf ist, umso mehr wird die Umwelt so reagieren drauf. Deswegen denke ich mir, okay, das war jetzt Teil meines Lebens bisher. Das war jetzt nicht angenehm, das sage ich auf jeden Fall nicht. Und das war auch nicht. Es war aber unter Anführungszeichen notwendig, um jetzt eben da zu sein, wo ich bin. Ja. Und da, wo ich jetzt bin, bin ich lieber eigentlich als an dem Punkt, wo ich vorher war. Ja. Weil wahrscheinlich hätte ich jetzt noch immer irgendeinen Job in der IT-Branche irgendwo, hätte eh alles, was man so braucht. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das, weiß ich nicht, ob das alles dann wäre. Ja. In Wirklichkeit, das klingt so immer blöd, aber wäre das so nicht passiert, würde ich jetzt nicht da sitzen und hätte nicht in Wirklichkeit jetzt das Leben, das ich mir nicht gewünscht habe. Also mehr oder weniger durch das Negative ist seit der Entlassung alles rasend gut gegangen. Also eben der Verein, den wir da gegründet haben, der hat jetzt mittlerweile 60 ehrenamtliche Mitarbeiter. Es tut sich viel bei der Reform von diesem Maßnahmenvollzug. Ich habe mir dann eben gedacht, auch bei der Entlassung, entweder ich lasse das jetzt hinter mir und sage, okay, war eine schlimme Zeit oder was auch immer, aber es reicht. Ja. Oder ich mache was dagegen.